Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus willkommen euch allen am 115. Jahrestag der ersten Opernübertragung aus der Metropolitan Opera in New York im Radio. Und so einen Jahrestag kann man eigentlich nur mit einem Radiomann feiern. Und deshalb ist Jörg Tegelhütter heute hier Fußballreporter beim NDR Hörfunk. Hallo Jörg.
Hallo Malte.
Jörg, Opern singst du nicht, aber du warst schon mal in einigen Fußballopern wahrscheinlich als Kommentator aktiv. Wie ist sonst so dein Verhältnis zum Thema Oper?
Oh, das ist wirklich sehr gedämpft, um es mal so zu sagen. Ich bewundere sehr, was dort geboten wird, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig so einen Zugang. Also von daher, da muss ich mich wirklich zurückhalten.
Geht mir genauso. Ich kann da dem Ganzen musikalisch jetzt auch nicht so viel abgewinnen. Was ist deine Lieblingsfußballoper als Stadion?
Also ich muss sagen, in Deutschland geht wenig über das, was da in Dortmund steht, finde ich. Das ist schon total beeindruckend. Auf dem Weg schon zum Stadion, dann auch innen drin. Also diese Masse an Menschen, natürlich, klar, die Süd, das ist immer wieder beeindruckend, immer wieder. Also ne, du hast es gesehen, denkst ja, okay, ich kenn's. Dann kommst du wieder nach Dortmund und guckst irgendwie ein Spiel, wo der BVB eben mitmacht. Und dann denkst du, wow, so hatte ich das irgendwie gar nicht in Erinnerung. Also ich muss sagen, weil es eben, vielleicht ist es auch Dortmund, weil es alles ja nicht so aus dem Ei gepellt ist. Ne? Es ist nicht so nagelneu wie zum Beispiel in München. Ja, klar, die Münchner Arena ist natürlich auch beeindruckend, aber irgendwie ist Dortmund so ein Mix, ne? Aus neu, groß und auch irgendwie ein bisschen Tradition.
Bisschen Tradition, ja, auch beim Verein Tradition, wo sie auch ein bisschen Probleme aktuell vielleicht haben, diesem Anspruch dieser Tradition dann gerecht zu werden. So war es ja dann auch an diesem 16. Spieltag, auf den wir jetzt mal ein bisschen zurückgucken und mal sehen, was können wir denn eigentlich für Erkenntnisse vielleicht aus diesem 16. Spieltag ziehen.
Das Thema des Tages.
Und da muss ich dich als ehemaligen Torhüter hier natürlich erstmal auf den Mann ansprechen, der die Torhüter reihenweise ins falsche Eck schickt bei Elfmetern. Harry Kane natürlich 26 Mal in Folge vom Punkt getroffen. Hast du ihn ja auch oft gesehen, aber hast du ihn ausgucken können schon? Kennst du seinen Trick? Weißt du, warum er so sicher vom Punkt ist?
Nein, ich habe da auch ehrlich gesagt keine Idee. Ich bin auch nur beeindruckt einfach von dieser Statistik, muss ich sagen. Ja. Er macht das mit einer Ruhe und einer Eiseskälte ja wirklich. Also da hast du irgendwie nie den Eindruck, dass der mal einen verschießen könnte. Und das als Engländer, das ist ja Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ja. Und er macht die mit einer unfassbaren Souveränität. Und ich hatte auch bei dem Spiel jetzt in Mönchengladbach irgendwie überhaupt keine Zweifel, dass er den nicht reinschießt. Ne? Das war irgendwie völlig klar, da hat man sich so dran gewöhnt. Ich bin wirklich gespannt, ich hatte das bei Robert Lewandowski. Da hatte ich hier und da in der Tat mal immer so das Gefühl, jetzt wackelt er oder jetzt wird es nicht so funktionieren, weil beide ja mit diesem verzögerten Anlauf auch unterwegs sind und immer noch mal gucken, was macht der Torwart. Bei Kane habe ich das überhaupt nicht. Also das ist für mich wirklich eine unfassbare Quote.
Wo du ihn vergleichst mit Lewandowski, der hätte, glaube ich, 35 von 40 Bundesliga-Elfmetern verwandeln können. Auch eine sehr, sehr starke Quote. Kane ist im Moment ja noch ohne Fahrkarte. Aber dieser Anlauf, dieser verzögerte Anlauf, der war ja bei Lewandowski auch oder ist bei Lewandowski ja noch ein bisschen extremer. Dieses Gestolper, mir so eingesprungen, wie er da dann immer in diese Schussbewegung dann reingeht. Ich glaube, die ist auch noch ein bisschen fehleranfälliger als die von Kane. Da ist es insgesamt aus meiner Sicht zumindest noch runder.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Das ist, das wirkt bei Lewandowski, oh Gott, man darf das gar nicht sagen, beim Mann dieser Klasse, ne? Aber das wirkt immer so ein bisschen hektisch im ganzen Ablauf. Und bei Harry Kane habe ich den Eindruck, das ist wirklich so in einem Fluss. Und er hat auch, ich finde auch, dass Lewandowski mehr schiebt oder bei vielen Elfmetern schiebt und während Kane wirklich schießt. Natürlich auch immer mit gucken. Das ist ja auch nicht immer super platziert, sondern er lebt einfach davon, dass der Torwart zuerst reagiert. Und das ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, das ist alles rund.
Aber selbst wenn er dann mal auf die Platzierung dann mehr Wert legt und der Torhüter in der gleichen Ecke ist, es ist immer so, dass so 1-2 Zentimeter von den Fingerspitzen des Torhüters zum Ball dann fehlen. Und die kommen ja nicht mal ran.
Genau, sie haben da einfach keine Chance, keine Möglichkeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie er das perfektioniert hat für sich. Ne? Aber er muss ja irgendwie mal einen, was heißt, trainieren. Ne? Trainieren. Man sagt ja mal, Elfmeter kann man nicht trainieren. Ich glaube, ja, so Leute, so Standardschützen, da ist es nochmal was anderes. Ich glaube schon, dass man das irgendwie zumindest mal ein bisschen üben kann, nämlich mit dem Rest dann der Mannschaft. Wenn man sagt, so, wir gehen da wirklich ins Elfmeterschießen, dann heißt es immer, nee, kannst du nicht, weil du kannst ja die Atmosphäre nicht nachstellen. So ist auch alles richtig und trotzdem, glaube ich, kannst du dir auch da irgendwie eine gewisse Sicherheit holen. Ja. Wie Kane das macht, einfach phänomenal.
Denn du musst deine Technik und dein Grundzeug ja beisammen haben, um dann auch in dieser Grund, oder in dieser Stimmung, in dieser aufgeheizten Stimmung einer echten Elfmeterschussentscheidung dann eben auch wirklich auf den Punkt das abrufen und im Grunde im Traum oder im Schlaf ja abrufen zu können.
Genau. Das ist komplett automatisiert nach dem Motto, dieses Gefühl hat man ja bei Harry Kane, den kannst du nachts wecken. Den kannst du wirklich nachts aufwecken. Sagen, hier, schieß mal Elfmeter oder schieß fünf. Und er würde sie, glaube ich, alle einfach mit einer, ja, schlafwandlerischen Sicherheit sozusagen dann auch verwerten.
Und da bist du als Torwart komplett machtlos oder kannst du da auch irgendwo, hast du da noch einen Tipp, was vielleicht so ein Torhüter mal machen könnte, um dann eben so einen Schuss auch mal zu entschärfen? Länger stehen bleiben, sich nicht entscheiden oder ist das alles...
Ja, das würde vielleicht, ich sage jetzt mal, im Fall von Harry Kane, vielleicht funktioniert das so beim ersten Mal, sage ich mal. Ne? Also die kennen sich ja auch alle, ich sage mal, immer ein wenig untereinander. Ne? Also richtig gute Elfmeterschützen mit einer Wahnsinnsquote. Und genauso natürlich auch Torhüter. Es gibt ja welche, die halten einfach viele Elfmeter oder einfach mehr als alle anderen. So, weil sie auf bestimmte Dinge dann vertrauen. Ich persönlich sage immer, jetzt bei so einem Einzelschützen ist das schwierig, weil der einfach eine richtig große Präzision und eine richtig große Sicherheit hat. Aber mein Gedanke ist ja so, wenn du dir mal Elfmeterschießen als Ganzes anguckst, du hast ja immer einen dabei, der Nerven hat und der einfach nur in die Mitte schießt. Ja? Es gibt natürlich gibt's auch andere Beispiele, ne, wo 10 Elfmeter super verwandelt wurden, aber die Regel ist das ja nicht. Und deswegen, wir meinen dafür halt immer, möglichst lange einfach stehen bleiben. Das heißt, du hast bei 5 Schützen hast du wahrscheinlich gegen 3 oder 4 keine Chance. Ja. Ne? Weil lange stehen bleiben, das heißt, du kommst ja nicht mehr dahin. Aber einer, ich möchte behaupten, einer von 5 oder mindestens von 10, wenn es dann noch weitergehen sollte, der kriegt das nicht auf die Reihe. Und der spekuliert eigentlich drauf, dass er den wahllos in die Mitte hämmert. So, und dann hätte man als Torwart eine Chance.
So geht's in Elfmeterschießen. Aber wenn jetzt Kane tatsächlich mal, und du hast ja auch gesagt, du siehst noch nicht, wann das mal passieren sollte, dass er mal einen verschießt, aber wenn er ihn verschießt, kann dieses Selbstvertrauen aus deiner Sicht, was er bisher aufgebaut hat durch diese vielen Elfmeter, die er der Reihe nach dann eben verwandelt hat, 26 Stück an der Zahl, dann auch mal ins Gegenteil umswitchen, dass er dann plötzlich anfängt nachzudenken und dann, oh Gott, das ging ja das letzte Mal dann auch schief. Oder ist der so abgezockt, dass ihm das dann auch eher am allerwertesten vorbeigeht?
Also ich glaube, dass so ein Spieler wie Harry Kane, dass der ja damit besser umgehen kann, sicherlich als andere. Ne? Mhm. Aber also das wird nicht groß an seinem Selbstvertrauen da nagen. Natürlich wird auch er sich Gedanken machen, wenn es denn mal irgendwann und irgendwann wird es soweit sein, wenn er da mal einen verschießt oder der Torwart einen hält oder er was auch immer. Ne? Es kann ja auch mal was ganz Blödes passieren. Stell dir vor, er rutscht mal weg. Haben wir ja alles schon gesehen oder so. Ne? Und dann passiert das eben nicht. Aber das ist halt so ein routinierter Spieler, der um seine Stärken, um seine Klasse einfach weiß. Und der geht damit anders um. Der hat in seiner Karriere da auch schon viel erlebt. Ja. Und deswegen, das bleibt nicht lange in den Kleidern hängen, behaupte ich.
Kane mit dem Statement vom Elfmeterpunkt. Ansonsten das Statement am 16. Spieltag haben ja einige für sich verbucht. Die Bayern als Mannschaft, von Max Eberl wurde das Wort ja auch verwendet, durch diesen 1:0-Sieg in Gladbach endlich mal den Angstgegner besiegt und damit auch die Wintermeisterschaft, Herbstmeisterschaft, wie auch immer das heißen soll, dann schon mal eingetütet. Und Bayer Leverkusen hat auch ein Statement geliefert mit dem 3:2 in Dortmund. Welches war denn aus deiner Sicht das Größere und Aussagekräftigere?
Also ich fand die fast gleichwertig, muss ich sagen. Ich war nach dem Freitag sehr, sehr gespannt auf die Bayern, weil ich gedacht habe, okay, Leverkusen hat da wirklich ein bisschen Druck aufgebaut, ist jetzt wirklich bis auf einen Punkt ran. So, und die Bayern mussten dann ja nach Gladbach. Thema Angstgegner, haben sie sich oft schwer getan. In den vergangenen Jahren war ich wirklich sehr, sehr gespannt. Dann haben sie es gerissen haben es auch verdient, fand ich, am Ende gewonnen bei Gladbach. Der Elfmeter, ach ja, das ist halt so ein Dauerthema. Ne? Also ich, ehrlich gesagt, ich hätte ihn nicht gegeben. Ja. Ne? So, das sagt sich jetzt aus der Entfernung immer so leicht. Aber ich fand auch gut, dass es dann nicht die übliche Diskussion um den Videoschiedsrichter da gegeben hat oder den VAR. Denn es war eben keine klare Fehlentscheidung. Also das hat sich für mich auch verboten. Nur als Schiedsrichter hätte ich diesen Elfer gar nicht gegeben. Das war für mich eindeutig zu wenig. So, und Leverkusen hat es natürlich auch richtig gut gemacht. Ja, Dortmund war angenockt, ne? Stichwort Innenverteidigung, Grippewelle, viele krank, junge Spieler hinten drin. Und trotzdem musst du das halt erstmal machen. Leverkusen ist für mich wieder in der Spur. Und ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass wir wirklich einen Zweikampf haben. Also einfach eine spannende Meisterschaftsentscheidung zum Stand jetzt. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch so bleibt. Wie gesagt, Leverkusen nach diesem Wahnsinnsjahr mit ungeschlagener Meisterschaft und Pokalsieg, da sind sie so ein bisschen in so ein Loch gefallen, mussten sich erstmal sortieren, haben viele Punkte liegen lassen, haben sich sicherlich auch hinterfragt. Aber jetzt macht die Mannschaft auf mich wirklich wieder einen ganz gefestigten Eindruck, als wenn alle Bock hätten, wirklich das nochmal zu wiederholen. Ne, jetzt wirklich das zu bestätigen, das ist ja mindestens genauso schwer wie die Meisterschaft zu gewinnen gegen die Bayern, dass du da im Folgejahr, wenn die Bayern angestachelt sind, wenn die ein bisschen genervt sind, ne, dass sie da auf einmal Konkurrenz haben, dass du dann das bestätigst und vielleicht nochmal Meister wirst. Und da sind die Leverkusen, da muss man echt sagen, auf einem richtig guten Weg.
Ja, und das, obwohl sie dann ja auch noch mehr oder weniger ein bisschen experimentiert haben. Denn ich meine, wenn Xabi Alonso einfach mal zwei seiner besten Spieler oder überhaupt den besten Florian Wirtz erstmal auf der Bank lässt, Palacios dazu noch auf der Bank lässt, weil die eben die Abfahrt oder die Mannschaftsbesprechung verpasst haben durch Verkehrsstau. Also da dann auch noch solche disziplinarischen Maßnahmen sich erlaubt, die zu nehmen oder einzusetzen und dann eben so ein Spiel, ohne erstmal die anzugehen, das zeugt ja auch dann von unheimlichem Selbstvertrauen, Vertrauen in die Mannschaft und eben auch etwas, was der Mannschaft verdeutlicht, der Mann hat einen Plan und der geht auf. Das,
genau. Ne? Genau, ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen Xabi-Fan. Ja. Das finde ich, er macht es überragend. Ich denke ganz oft in Situationen, er macht es immer richtig. Ja, da kommen also jetzt zwei wichtige, ein sogar sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler zu spät zum Treffpunkt. Also wirklich aus nachvollziehbaren Gründen. Alle, die jemals über den Rhein gefahren sind, ja, an dieser besagten Brücke, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren eine riesige Baustelle ist, die wissen das. Da stehen, weiß ich nicht, tausende Menschen im Stau. Jetzt hat es eben die Kollegen Palacios und Wirtz erwischt. So. Kann passieren, darf natürlich nicht passieren, logisch, ne? Und du sagst, fahr mit dem Auto, fahr ich lieber zwei Stunden früher los und so weiter, ist alles klar. So, jetzt kommen die zu spät. Und dann sagt Alonso wirklich, mein Matchplan war fertig. Ja, ich bin in meinem Gefüge hier unterwegs, ne? Ich muss die Spieler, ich muss die Mannschaft irgendwie briefen, wie wir das da angehen werden in Dortmund und so weiter. Und das hat mir einfach nicht gepasst. Und deswegen waren die beiden erst einmal raus, weil ich für mich beschlossen hatte, ich muss jetzt anders spielen. So, das heißt, er hat es konsequent durchgezogen, hat so einen kleinen Denkzettel verpasst, ohne daraus aber mehr zu machen als nötig. Ja, und hat gleichzeitig natürlich auch gezeigt, so geht's halt bei mir halt nicht. Und ich muss sagen, er hat da komplett richtig reagiert, dann eingewechselt, alles gut. Ich glaube, da bleibt auch wirklich nichts hängen. Und am Ende konnte Leverkusen das ja sogar vertragen.
Definitiv, das Spiel ging am Ende mit 3-2 dann für die Leverkusener aus, weil sie ja auch schon in den ersten 18 Minuten im Grunde alles dafür getan hatten, dass es dann in die richtige Richtung geht, die Schwächen von Dortmund ausgeguckt hatten, die Abwehrreihe da gepresst haben. Wenn man auf die Statistik guckt, Leverkusen auch mit untypischen Werten, 30% Ballbesitz, Passquote von nur 76%, hat am Ende trotzdem gereicht, weil sie, wie hat er erst genannt, Xabi Alonso, Spielkontrolle ohne Ball hatten. Und das ist ja auch eine Qualität, die Leverkusen bisher so noch nicht gezeigt hat. Also in so einem Spiel dann nicht nur eben auf die Leute zu verzichten, die ihm eigentlich den Sieg bringen, sondern eben auch mal eine andere Herangehensweise einfach auszutesten, um für die Crunch-Time in der Liga und in der Champions League und in eben allen drei Wettbewerben vielleicht auch mal was zu probieren. Auch das zeugt ja von Cojones.
Ja, absolut. Also er macht da, wie gesagt, sehr, sehr viel richtig. Hat er ja auch schon in der vergangenen Saison gemacht, dass er immer wieder rumexperimentiert hat. Ne, wir erinnern uns, Patrick Schick ist da ja, ich weiß nicht, wie viele Monate ausgefallen. Er brauchte da immer wieder Ersatz. Er hat immer wieder, ich glaube, dem gesamten Kader das Gefühl gegeben, alle sind hier wichtig, wir brauchen euch. Und das wurde dann ja auch, das hat sich ja auch bestätigt. Das ist ja eigentlich immer dasselbe. Ne? Wenn dann wirklich die Titel verteilt werden oder wenn es wirklich rangeht, ab März, April, natürlich dann auch im Mai, so, dann musst du da sein. Ja, und wenn du dann bis dahin aber nur immer hast 11 oder 12 oder 13 spielen lassen. Ja. Ja, und auf einmal verletzen sich aber 2 oder was auch immer. Ja, dann stehst du da und dann müssen Leute von der Bank kommen, die das nie erlebt haben, die nie gefordert waren, die nie auch dieses Vertrauen bekommen haben. Und das macht er einfach, finde ich, seitdem er da in Leverkusen das Sagen hat, macht er wirklich überragend. Der kann ja bringen, wen er will. Du hast nie das Gefühl, dass Leverkusen irgendwie schwächer ist, sondern im Gegenteil. Die wissen genau, was sie zu tun haben und spielen dann ihren Stiefel effektiv runter. Und ich fand, das war in Dortmund so, ja, das war wenig Ballbesitz, das war nicht so dominant, aber in den entscheidenden Momenten, finde ich, hat man sofort gemerkt, da weiß jeder, wo der andere hinläuft, wie er den Ball spielen muss. Und das war einfach unfassbar effektiv. Und ich hatte nie den Eindruck, dass da noch was wackeln könnte. Natürlich, nach dem 2-3 ging es natürlich noch mal los. Da war auch das Stadion da, das ist ja klar. Und dann war es ja auch noch mal so ein bisschen kippelig. Aber am Ende war das total souverän. Und diese Elfmeterentscheidung, ja, dann noch wieder zu gucken, also da sind wir wieder beim Thema. Ne? Ja. Ganz ehrlich, klare Fehlentscheidung, Frage. Mhm. Für meine Begriffe nicht, darf er gar nicht gucken. Aber egal, Das ist jetzt verschüttete Milch, sage ich mal. Ja. Aber am Ende, glaube ich, der Leverkusener Sieg total verdient.
Ja, und eben auch die Abwehr, obwohl sie 2 Gegentore gekriegt haben. Einmal durch diesen von dir schon angesprochenen zweifelhaften Elfmeter, wo man nicht so richtig weiß. Und der andere war abgefälscht. Also das waren jetzt auch, wenn man auf die Expected Goals guckt, jetzt ja auch nichts, was irgendwie reingehen musste. Zumindest dieser Treffer zum 1-3 war das. Dass man da jetzt sagt, also Abwehrfehler lagen dem zugrunde. Die Defensive, die am Anfang der Saison in Leverkusen noch wackelte, mittlerweile auch wieder stabil.
Ja, total. Und das liegt natürlich vor allen Dingen an einem Mann. Also ich mag Tabs aber wirklich gerne sehen, aber das, was Jonathan Tah gerade spielt, das ist ja fürchterlich für den Stürmer. Das ist egal, wer sich da versucht hat, von den Dortmundern irgendwie. Ich weiß ja, hat Tah überhaupt einen Zweikampf verloren? Also viele können es definitiv nicht gewesen sein. Ich habe jetzt nicht die gesamte Statistik mir durchgeguckt. Aber das war eine unglaubliche Präsenz. Und das ja auch, das muss man ja auch immer noch im Hinterkopf behalten, vor dieser ganzen Wechselgeschichte da im Sommer. Ja, geht da zu Bayern, ja, nein, und dann hin und her. Und so. Und was macht dieser Mann? Der spielt einfach so weiter. Der spielt nicht nur so weiter, der spielt sogar auf einem höheren Niveau. Eigentlich, der spielt so fast noch besser. Und das, finde ich, ist auch ein ganz toller Zug. Das muss man wirklich sagen. Das zeugt für mich auch von charakterlicher Stärke. Der hat das abgehakt. Ja, es war halt so. Okay, er spielt jetzt auch nicht bei dem schlechtesten Verein. Er spielt beim deutschen Meister, spielt Champions League, steht im Schaufenster wirklich in Hochglanz, sage ich mal. Aber trotzdem, da gibt es ja auch andere Kandidaten, die versuchen dann oder hätten versucht, ihren Wechsel da irgendwie zu erpressen und hätten, wenn zu spät zum Training gekommen ist, haben wir alles schon überall mal erlebt. Das passiert nicht. Und von daher, das ist schon ganz, ganz stark. Und wie gesagt, Leverkusen hat sich da gefangen und das geht natürlich auch hinten los. Und mit der Defensive ist jetzt alles tutti.
Und sie stehen jetzt im Moment noch 4 Punkte hinter den Bayern. In 8 Spielen gibt es dann das, oder in 8 Pflichtspielen gibt es dann das große Duell. Das ist ja schon in einem Monat, 15.02. dann in Leverkusen. Das Duell der Bayern zu Gast bei Bayer Leverkusen. Bis dahin ist aber alles gepflastert mit englischen Wochen, also ein sehr heftiges Programm. Wenn wir den Schwenk machen von Bayer zu Bayern, die ja auch stabiler stehen als noch zu Beginn der Saison hinten, dafür aber vorne jetzt die Tore nicht mehr machen, ist die Stabilität oder weniger Tore machen als zu Beginn, ist die Stabilität oder ist die offensive Kreativität ein bisschen der Stabilität geopfert worden oder täuscht das Abschlusspech in Anführungsstrichen der Chancenbucher der Bayern da ein bisschen drüber hinweg, dass eigentlich das Angriffsspiel trotzdem läuft, nur eben die Erfolge ausbleiben?
Ja, kann man jetzt so sehen. Ich habe da so einen richtigen Beleg für die These habe ich dann nicht, aber dem Bayern wird es auch ehrlich gesagt völlig Wumpe sein. Ja, also solange sie solche Spiele gewinnen wie in Gladbach 1-0, was für sie wirklich nicht einfach war, ich glaube auch vom Kopf, weil das ist ja so im Sport, du fährst irgendwo hin und sagst, oh, ne? Das war immer schwierig für uns, das weiß man ja, ne? Und das haben sie wirklich einfach richtig, richtig gut gelöst und das wird ihnen dann am Ende auch wirklich egal sein, ne? Muss man sagen. Und das passt schon. Und da sind die wirklich in der Tat auf einem guten Weg. Und jetzt muss man natürlich mal sehen, was, du hast ja die Abwehr angesprochen, ne? Also Dyer war jetzt da unterwegs. Was ist mit Upamecano, wenn er zurückkommt? Ne? Ist ja auch immer so ein bisschen so ein Wackelkandidat. Mal ist er wirklich so ein Fels, finde ich. Ne? An dem kommt keiner vorbei und dann hat er unerklärliche Aussetzer mit irgendwelchen Querpässen vom eigenen 16er oder so. Solche Geschichten. Damit kannst du dir ja wirklich auch nicht sicher sein. Ja, es ist wirklich spannend zu beobachten. Vor allen Dingen, wenn diese Elf dann unter Stress, unter Druck gerät, sage ich mal, wenn es eben wirklich ab April dann in den großen Spielen um was geht, wenn vielleicht auch die Gegnerqualität, ich sag mal, in der Champions League nochmal einen Tick höher ist, ne? Ja. Und du dir einfach keine Pause mehr erlauben kannst. Mhm. Da muss man das halt sehen, wie zum Beispiel dann die Innenverteidiger so reagieren. Ne? Offensiv, klar, ne? Mit Kane vorne drin, da hat der Trainer, da hat Vincent Kompany einfach wirklich tolle, tolle Möglichkeiten. Aber du musst halt die Defensive natürlich stabilisiert kriegen. Ne? Und für mich ja eins wirklich der ganz großen Themen, das ist ja so eine typische Fußballgeschichte, ist ja der Fall Leon Goretzka.
Ja.
Ne? Den wollten sie ja wirklich, ich will nicht sagen vom Hof ekeln, aber sie haben ihm ja ganz klar gesagt, Alter, du hast hier keine Zukunft mehr. Das wird nichts. Ne? Wechsel den Verein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so gefallen ist. Und inzwischen spielt er wieder, ich will nicht sagen, eine tragende Rolle, aber der ist in der Startelf, der macht, der tut, der engagiert sich. Auch das finde ich ganz, ganz stark. Also ich mochte Leon Goretzka immer, weil der auch immer irgendwie so eine Position hatte. Der hat auch irgendwie ein bisschen klare Kante gezeigt. Natürlich hatte der auch schwierige Jahre jetzt bei Bayern, auch zum Schluss, Nationalmannschaft, auch das hat nicht mehr funktioniert. Alles richtig, aber dass sich dann jemand da nicht hängen lässt und dass der auch cool genug ist und sagt, ah, wartet mal ab, ich dränge mich jetzt einfach mal mit Leistung auf. Ne? Und so, dass sie nicht an mir vorbei können, das finde ich echt, echt stark. Und Kompany scheint das ja auch zu gutieren.
Das macht er auf jeden Fall und es macht dann vor allen Dingen auch für Pavlovic die Rückkehr in die Stammelf natürlich nicht so einfach. Palinha wird sicherlich auch, wenn er dann wieder richtig fit ist, auch nochmal Druck machen. Also auch gerade diese Leistungsdichte, die Bayern dann auf dieser Position haben, wird sicherlich auch dazu führen, dass sie dann auch auf dieser zentralen Position dann wahrscheinlich auch sich einfach breiter aufstellen können und dann auch ein bisschen Möglichkeiten haben, je nach Gegner dann auch unterschiedliche Lösungsansätze dann zu wählen, weil ja doch Goretzka wieder ein etwas anderer Typ ist als vielleicht eben auch Pavlovic.
Ja, natürlich. Es ist ein ganz, ganz anderer Spielertyp, finde ich. Pavlovic ist natürlich der spielerische, sage ich mal, der großartige Ideen hat. Ich bin gerade so ein bisschen zurückhaltend. Er ist mir zu oft verletzt. Ja, er hat da wirklich irgendwie ein Thema und das gibt es ja auch immer wieder. Ne? Manche gehen durch ihre 10, 12 Jahre Profikarriere, ohne dass sie irgendwas haben. Die haben so einen geborenen Körper für Hochleistungssport und andere haben ein Ding nach dem anderen. Gut, das ist jetzt bei ihm nicht so. Ich will das auch gar nicht herbeireden, um Himmels Willen, und wünsche dem Jungen da wirklich nur das Allerbeste. Aber der muss halt mal sehen, dass er jetzt wirklich auch über einen längeren Zeitraum auch einfach mal konstant spielen kann. Wie oft musste der schon auf was absagen, auch bei der Nationalmannschaft. Das ist wirklich so ein Ding. Und das kann man ja auch zumindest so ein bisschen steuern, sage ich mal. Ne? Auch natürlich durch die Art des Trainings. Aber das muss man wirklich mal abwarten. Aber natürlich, ich meine, wenn Pavlovic kommt oder wieder zurückkommt und wieder diese alte Form hat, und dann brauchst du halt irgendwann, musst du halt mal wechseln in einem Spiel. Und dann kommt ein total motivierter, durchtrainierter und spielerprobter Leon Goretzka. Hey, was willst du denn mehr als Trainer? Ist doch großartig, wenn du so jemanden da auf der Bank hast.
Und die Bayern haben ja auch noch Jamal Musiala, mit dem sie ja auch dann gerne verlängern würden. Der ziert sich aber noch ein bisschen. Da geht es möglicherweise um vereinbarte Ausstiegsklauseln, die es ja eigentlich bei den Bayern nicht gibt, traditionell. Aber weiß nicht, wie du siehst, aber ich denke, da müssen die Bayern irgendwann dann auch mal von diesem hohen Ross sein, weil selbst Real Madrid gibt ja mittlerweile Ausstiegsklauseln oder verankert die in Verträgen. Also von daher, und wenn du da eine entsprechende Summe hinterlegst, wo ist das Problem?
Ja, genau, sehe ich auch so. Ich würde auch jedem Spieler zugestehen, dass er sagt, ich möchte meine Karriere eben nicht nur beim FC Bayern verbringen. Ja, das ist natürlich ein totales Privileg und das sind die wenigsten aus dieser Berufsgruppe, die das können. Ja, da geht ja ein Traum in Erfüllung. Nur, es gibt natürlich auch Spieler, die sagen, ich möchte auch noch mal was anderes sehen. Ich möchte vielleicht auch noch mal im Ausland spielen. So, und deswegen mach's doch wie die Spanier, mach's wie Real, schreib da irgendwie eine riesige Summe hinter die Ausstiegsklausel, dann hat sich das, ich will nicht sagen erledigt, aber dann ist die Hürde ja entsprechend hoch. Aber das einem Spieler also so nach dem Motto komplett leicht zu verwehren, das sehe ich auch nicht.
Mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Aber glaubst du, dass die Personalie Musiala so die anderen Transferbemühungen oder zumindest Vertragsverlängerungsgespräche bei den Bayern so ein bisschen jetzt nach hinten drücken, weil die entweder warten, ob er verlängert und wenn ja, wenn er verlängert, wie viel er kriegt, um selber dann eigene Ansprüche zu formulieren? Ist das ein Grund, weshalb da eben so ein bisschen Stillstand will ich nicht sagen, es wird ja gesprochen, aber weshalb da eben noch keine Erfolgsmeldungen gekommen sind?
Ja, das hängt alles natürlich damit zusammen, ne? Sowohl von Vereinsseite, du musst ja gucken, so, wie hoch legst du die Latte, ne? Das weckt natürlich dann auch Begehrlichkeiten bei anderen Leistungsträgern. Das ist ja allen klar, dass diese Verlängerung mit Musiala, dass das nicht günstig wird, ne? Dass wir der Bayern Gehaltspoker schlechthin. So, das ist ja völlig klar, weil der Junge einfach aberwitzige Qualitäten hat. So, und ich finde auch, dass die Bayern sich das was kosten lassen müssen. Das geht gar nicht anders. Da müssen sie wirklich tief in die Tasche greifen. Und das ist auch richtig so. Aber natürlich hat das, ne, das wie so ein Dominospielchen. Ne? Da guckt dann der Nächste und da hat er dann seine Verlängerung und sagt, aber der kriegt jetzt angeblich ja das. Und dann, du musst ja auch sehen, dein Gesamtrahmen kannst du ja auch nicht sprengen. Ne? So, das ist. Also das ist schwierig, ne? Leroy Sané ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Vor anderthalb Jahren war er in der super Position und die Bayern wollten immer und er hat gesagt, oh, warten wir mal ab und lassen wir mal. Und so schnell dreht sich das. Dann hat er sich ein paar Verletzungen irgendwie eingefangen, konnte nicht so richtig performen, ist jetzt einer von vielen, finde ich, gerade bei den Bayern. Er ist nicht der herausragende Unterschiedsspieler. Das hatte er hat auch nicht die Möglichkeit, das so zu zeigen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das sich dann entwickeln wird in Sachen Sané.
Ja, bei Sané ist ja eben wirklich die Frage, hat er ja gegen Gladbach auch eine gute Chance oder mehrere gute Chancen eigentlich, aber eine richtige, die er dann auch nicht genutzt hat. Also da fehlt immer so ein bisschen, um dann wirklich auch von den Bayern wahrscheinlich leichtherzig zu sagen, ja komm, da verlängern wir nochmal wieder. Also ich glaube auch, der steht eher auf der Kippe. Wurde ja auch beispielsweise auf der Jahreshauptversammlung vom Präsidenten, als es darum ging, wer denn noch langfristig gehalten werden soll, nicht namentlich erwähnt. Das ist ja vielleicht dann auch so ein kleines Zeichen. Gucken wir aber noch nicht so weit in die Zukunft, sondern erstmal in die nähere Zukunft, weil wir hatten es vorhin schon gesagt, englische Wochen, die jagen sich jetzt der Reihe nach, geht schon gleich wieder weiter. Die Bayern müssen zu Hause gegen Hoffenheim ran und Bayer Leverkusen das vermeintlich schwerere Spiel am Dienstag schon, nämlich gegen Mainz 05. Die Mainzer haben die Dortmunder geschlagen, die haben die Frankfurter geschlagen, die haben die Bayern geschlagen und sind im Moment gut unterwegs. Sind sie auch gut genug, um die Leverkusener, die du vorhin so gelobt hast, in dieser Form auch, ja, vielleicht nicht zu schlagen, aber sie zumindest ein bisschen einzubremsen?
Also ärgern. Ja, das glaube ich. Mainz ist eine ganz, ganz unangenehme Mannschaft. Ich konnte die auch schon live sehen in dieser Saison. Muss ich sagen, da hat Bo Henriksen wirklich was geschafft. Der hat da eine komplette Einheit geformt. Das ist ja oft so, und du denkst, okay, warum sind die so gut? Welche Spieler haben sie denn jetzt mal, abgesehen natürlich von Johnny Bockert, der da gerade den Lauf seiner jungen Karriere hat. So, und dann sagst du, okay, ja, so spektakulär ist das gar nicht, aber er hat es halt wirklich hingekriegt, da eine komplette Einheit zu formen. Und die jetzt auch komplett an sich glaubt. Übrigens, das merkt man, diese Mannschaft strahlt wirklich was aus, die kommen auf den Platz und so mit dieser Attitüde, ja, schlagt uns doch. Könnt ihr, ja, macht doch, schlagt uns mal erst. Und dann gucken wir, ne, so, und dann, das ist schon bezeichnend, ne, so, und dann natürlich mit diesem Trainer an der Seitenlinie, der da richtig Gas gibt, richtig Feuer reinbringt, ja, und da wirklich auf eine positive Art und Weise, muss man sagen, ne, also das Es gibt ja auch dann immer so, ja, so unangenehmes Coaching, aber das empfinde ich bei Henriksen nicht so. Und von daher, das ist ein Spiel jetzt in dieser Woche, auf das ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, muss ich sagen.
Leverkusen gegen Burkhardt, Bundesliga-Rekordtorschütze der Mainzer mit 35 Toren. Das ist jetzt, gut, das schafft Harry Kane in einer Saison für Bayern, aber für Mainz ist das eben schon was ganz Besonderes. 12 Tore jetzt schon in dieser Saison, übrigens nur ein Elfmeter dabei. Das können weder Marmoush noch Harry Kane natürlich von sich behaupten, dass so viele Tore dann auch einfach aus dem Spiel herausgefallen sind. Für ihn ja auch ein gutes Statement, jetzt erstmal nach dieser Verletzung, die er hatte, über Weihnachten dann so zurückzukommen, gleich mit dem Doppelpack, aber eben auch ein Statement in Richtung Julian Nagelsmann für die nächsten Länderspiele, weil ja Niklas Füllkrug sich mal wieder verletzt hat bei West Ham. Also Burkhardt einer, der da wahrscheinlich zum Zug kommt, aus deiner Sicht?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Er war da ja schon in dem Kreis und Julian Nagelsmann, finde ich, gutiert ja gute Leistungen in der Liga, also so schnell und so konsequent, also wie kaum ein anderer Bundestrainer. Ne? Man hatte ja irgendwie bei Joachim Löw oder auch bei Hansi Flick, denkt man, ja, aber die haben doch jetzt gerade gut gespielt, warum werden die nicht eingeladen? Das dauerte manchmal immer sehr lang, fand ich. Ne? So, und mein Eindruck ist, bei Nagelsmann geht das wirklich ratzfatz. Ja, wenn einer über eine längere Zeit gute Leistungen bringt in der Liga, dann kann der damit rechnen, dass er da auch eingeladen wird und dass da Nagelsmann mal guckt. Der wird irgendwann, der Bundestrainer, natürlich auch mit Blick auf die WM 2026, hat er so eine Art Redaktionsschluss. Ne? Er sagt, ich hab dann irgendwie meinen Stamm zusammen und dann ist die Tür nicht mehr sperrangelweit auf, sondern nur noch ein Spalt. Er wäre ja blöd, wenn er sagen würde, nee, das ist jetzt hier Closed Shop und da kommt keiner mehr rein. Das macht er natürlich nicht, aber er wird das natürlich, irgendwann geht das natürlich los. Also das ist mein Stamm, auf den vertraue ich so. Und dann ist es zunehmend schwerer, da reinzukommen. Aber noch, glaube ich, geht das wirklich ganz gut. Und da ist ja auch viel Umbruch da im Spiel. Und Johnny Burkhardt, wenn er fit ist, wenn er gesund bleibt, ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Definitiv.
Was sonst noch so los ist.
Einen haben wir noch. Das Thema müssen wir auch noch besprechen. Union Berlin und die Wertung des Spiels, deswegen Feuererzeugwurfes, vor Sportgericht gezogene Spiel gegen den VfL Bochum. Die Bochumer haben also die 3 Punkte zugesprochen gekriegt. Kein 1:1, wie es in dem Spiel auf dem Platz nach 90 plus x Minuten dann am Ende bis zum Abpfiff so gelaufen war, sondern eben ein Sieg für die Bochumer am grünen Tisch. Das hat den Präsidenten von Union Berlin und nicht nur denen natürlich sehr umgetrieben, auch am Wochenende. Zinglers Zündelein, so hat es der Sportinformationsdienst benannt, seine Kritik an diesem Urteil des DFB-Sportgerichts. Kannst du diese Kritik von Zingler verstehen? Diese Kritik an dem Urteil?
Ja, also ich tue mich mit dem, also sagen wir mal so, dieser ganze Fall hat mich ehrlich gesagt nicht sonderlich überrascht. Ne? Also diese Wertung hat mich auch überhaupt nicht überrascht, weil das war ja, für mich war das relativ klar, ja, dass die Partie wurde nach der Unterbrechung dann zu Ende gespielt. Das hat ja der Schiedsrichter Martin Petersen hat das so hingekriegt. Auch das war übrigens für mich eine nachvollziehbare Entscheidung, weil das hat ja auch immer noch so einen Gesamtaspekt im Stadion. Was wäre denn passiert, hätte er das Spiel abgebrochen. Wer hätte garantiert, dass es dann nicht irgendwie eine Art von Randale oder was auch immer gegeben hat, weil die Stimmung war natürlich super aufgeheizt. So war es doch am besten gelöst. Nach dem Motto, ich unterbreche, alle können sich ein bisschen abregen, ich sortiere das mal. Bochum hat gesagt, wir spielen nur unter Protest. Dann haben sie das Spiel absolviert. Union hat fairerweise, muss man sagen, dann ja auch darauf verzichtet, da noch große Aktionen zu starten. So, und dann wurde das sozusagen vors Sportgericht geholt. Das aber, das dann so entschieden hat, nämlich mit 2:0 für Bochum, finde ich, war für mich nicht überraschend, weil niemand kann diesen Feuerzeugwurf ernsthaft leugnen. Ja, und was mich so ein bisschen jetzt an der Berliner Argumentation stört, ist, sie haben sich ja auch am Anfang, direkt danach, haben sie sich ja sehr zurückgehalten. Ja, also sie haben zwar gesagt, ja, das geht nicht, aber ich fand, das ist wirklich schwierig, weil das wäre alles nicht passiert, hätte nicht irgendein Vollpfosten ein Feuerzeug geworfen. So, also Täter, Opfer, ist, das ist ja völlig klar. Und egal, was man jetzt dem Bochumer Torwart vorhält, der hatte nichts und so weiter. Ich glaube auch nicht, dass der eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Also wenn ihn das Feuerzeug überhaupt getroffen hat oder irgendwie wahrscheinlich, ich glaube, es hat ihn so leicht.
Also eine Flugbahnänderung war auf jeden Fall zu sehen, würde ich jetzt sagen. Also getroffen hat es ihn.
Ja, aber, genau. Ne, so. Ja. Ne, so. Und das finde ich, das muss man dann schon auseinanderhalten. Ne? Und da würde ich als Verein, würde ich erstmal nicht mit dem Finger auf andere zeigen, also auf Bochum und auf Sportgericht, sondern ich würde eher sagen, ich muss doch erstmal meine Hausaufgaben machen, dass ich das verhindern kann. Ja. Ja? Und aus Sicht des VfL Bochum, also ich habe damals so ganz spontan gesagt, also der Keeper steht da und dann fliegt ein Feuerzeug an seinen Kopf oder leicht vorbei oder was auch immer. So. Und dann setzt er sich erstmal hin. Ich glaube, dass wirklich alle wären erstmal erschrocken, also ne, oder auch sauer. Und dann hörst du, so habe ich es zumindest gelesen, dass der ganze Block hinter dir auch noch brüllt: Steh auf, du Sau. Also, Malte, ganz ehrlich, ich glaube, hätte jeder gesagt: So, jetzt mache ich das große Fass auf, Freunde.
Na klar.
Also, erst werft er mir ein Feuerzeug und dann werde ich noch bepöbelt. Also, das ist für mich nachvollziehbar. Wie gesagt, wie viel er draus gemacht hat, was da jetzt wirklich war, kann ich nicht beurteilen. Aber das ist doch nun erstmal die Ausgangslage. So, und ich finde, dass man das alles so entscheiden kann. Ne? Und von daher kann ich die Kritik, die jetzt aufkommt, das ist natürlich im Abstiegskampf ein dickes Ding, was da passiert. Ne? So, diese zwei Punkte. Jetzt regt sich noch keiner richtig drüber auf, aber am Ende der Saison könnten diese zwei Punkte ja wirklich gravierende Folgen haben.
Für Wien auch nicht nur für die beiden Beteiligten, sondern es geht ja auch noch weiter. Heidenheim und St. Pauli haben ja auch schon gesagt, da könnten wir uns vielleicht auch vorstellen, da vielleicht nochmal gegen anzugehen. Also könnte das Resultat dieses Gerichtsbeschlusses jetzt sein, dass es quasi einen Prozessmarathon gibt, dass sich das also auch noch über Monate nachher hinzieht. Selbst wenn jetzt der Einspruch von Union verhandelt wird, wird es ja auch ungefähr 4 Wochen dauern, bis da dann mal ein Ergebnis kommt. Aber wenn jetzt noch andere Vereine sich da einklinken und da auch noch Ansprüche geltend machen, beziehungsweise sich dagegen verwahren, dass dieses Urteil so bestehen bleibt, das kann sich ja unter Umständen dann noch wirklich lange bis zum Ende der Saison hinziehen und im Worst Case vielleicht sogar darüber hinaus, dass wir gar nicht wissen, wer am Ende tatsächlich absteigt.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es so kommt, muss ich ehrlich sagen. Der DFB wird natürlich alles versuchen, das jetzt wirklich schnell abzuhandeln, damit genau das eben nicht passiert und dass der Deckel dann wirklich drauf ist und dass das auch alle akzeptieren. Und dann haben auch alle Planungssicherheit, dann wissen ja auch alle, wie sieht die Tabelle aus, wie viele Punkte hat man da jetzt, ne? Und dass da Klarheit ist. Also ich an so einen Prozessmarathon glaube ich nicht. Und andere Vereine, naja, inwiefern tangiert sie das, ne? Ja, natürlich sind sie davon betroffen, die können ihre Tabelle auch lesen, die gucken natürlich dann auch nach unten. Ne? St. Pauli hätte dann nur noch 6 Punkte mehr als Bochum statt jetzt, ich glaube 8, ne? Aber ich rechne damit nicht. Ich glaube, dass das wirklich im Frühjahr, spätestens also Februar, irgendwie
ad acta gelegt ist. Das wollen wir hoffen, dass wir dieses Thema nicht noch öfter hier im Podcast besprechen müssen. Ich danke dir, Jörg, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen über den 16. Spieltag zu sprechen. Ich danke euch natürlich zu Hause fürs Zuhören und bleibt uns gewogen. Abonniert den Podcast da, wo es geht, im Podcatcher eurer Wahl. Schaut auch gerne bei YouTube rein, dann seht ihr 2 Radiogesichter bei der Arbeit. Feverpitch YT, auch da gibt es den Podcast dann im entsprechenden Kanal. Jörg, danke dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.